Wir begrüßen alle Hörerinnen in der postsingulären Zukunft zur Folge 189 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 27. Juli von Lukas Peters und Ralf Hersel. In dieser Folge reden wir über verschiedene aktuelle Themen. Hallo Lukas!
Hallo.
Oder ich könnte auch sagen, Lukas, it's Wednesday, obwohl heute genau erst Montag ist. Aber wenn wir mal angucken, was an Hitze diese Woche noch auf uns zukommt, oder? Dann wären wir froh, wenn die Woche schon vorbei wäre.
Ja, das stimmt. Ja, das wäre gut.
Ja, wir haben kurzfristig noch den Sendungstitel geändert. Eigentlich sollte der Potpourri heißen, weil wir heute halt wieder über diverse Sachen sprechen. Aber gerade kam noch, wie gesagt, am Montag, dem 27. über Golem eine Meldung rein, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Aber da wollte ich erstmal Lukas fragen, was es denn damit auf sich hat. Also Sam Altman, der Chef von OpenAI, hat gesagt, dass die Singularität, also die technische Singularität, jetzt eingetreten ist. Also so schreibt zumindest Golem. Wenn man den Artikel liest, dann stimmt es gar nicht, weil er hat das erst für 2030 prognostiziert. Aber anyway, Lukas, kannst du mit dem Begriff Singularität im Allgemeinen und technische oder KI-Singularität irgendetwas anfangen?
Ja, etwas schon. Ich glaube, das ist doch, wenn die, oder zumindest spricht man davon, wenn die KI sich doch schneller entwickelt, als man irgendwie kontrollieren kann.
Ja, das ist ein Teil. Also der erste Teil heißt, die Intelligenz der KI übersteigt die der Menschheit. Und das, was du gesagt hast, entwickelt sich schneller und wird unkontrollierbar. Ja, genau, das ist die Definition der technischen Singularität. Und ich würde das gerne so ein bisschen einbinden in diesen Exploit-Jim-Stunt, den wir, wann war denn das, letzte Woche gesehen haben. Mhm. Also das war dieses Ding, wo, ich fasse das mal ganz kurz zusammen, OpenAI, ich glaube, zwei ihrer neuesten Modelle getestet hat. Also das Neueste, was man auch schon kennt, und ein Neueres, was, glaube ich, noch nicht öffentlich ist. Da haben sie halt so in einer isolierten Umgebung einen Test gemacht. Das ist so ein standardisierter Test, der heißt Exploit Jim. Da geht es halt um Security, dass man eine KI beauftragt, aus Systemen auszubrechen, irgendwelche Zero-Days-Exploits findet. Und sie haben dafür bei den Modellen die Sicherheitsmaßnahmen abgedreht, aber innerhalb einer isolierten Umgebung. Und dem oder den Modellen ist es dann gelungen, auszubrechen aus dieser, also die Modellumgebung war gelockert, oder? Da gab es keine Sicherheitsschranken, aber die technische Umgebung, die
war da.
Die war da und trotzdem ist es dann dem Modell gelungen, über irgendeinen Exploit Zugriff zum Internet zu bekommen. Großes Fragezeichen von meiner Seite. Wenn man eine isolierte Umgebung hat, wie kann es dann überhaupt möglich sein, über irgendeinen Exploit Zugang zum Internet zu bekommen? Also wenn kein Kabel eingesteckt ist, dann gibt es auch keinen Zugang zum Internet. Aber anyway. Und das Modell hat dann seine Aufgabe eigentlich hervorragend erfüllt, hat dann geguckt, wo bekomme ich denn gute Informationen, wie man diesen Exploit-Jim-Test am besten besteht, ist dann bei Hugging Face eingebrochen. Also Hugging Face ist so ein Marktplatz für Modelle, für KI-Modelle. Und hat dann da rumgesucht, aber dann haben, glaube ich, irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen bei Hugging Face zugeschlagen und die haben erkannt, oh, da ist ein Agent unterwegs und haben das dann abgeklemmt. So. Also soweit die Geschichte, wie sie erzählt wird. Und dann ging die Diskussion so ein bisschen los, ja, stimmt das jetzt oder geht jetzt die Welt unter oder ist das mal wieder der 100. Marketing-Coup von Sam Altman? Wie siehst du das, Lukas? Bist du auf der Seite, ja, stimmt und alles ganz schlimm oder oh, wie toll, was die Modelle können? Oder bist du auf der Seite, ja, super Marketing-Gag?
Ich bin da, glaube ich, auf so einem Mittelweg irgendwie unterwegs. Also man muss natürlich immer im Hinterkopf behalten, OpenAI plant ja aktuell den Börsengang. Da ist natürlich vorher immer viel heiße Luft, damit der Börsenkurs dann gut aussieht, sobald man da an den Start geht. Erst dachte ich auch, okay, das ist einfach nur so eine Marketingaktion, wie es ja von verschiedenen Anbietern auch schon immer mal gab. Aber das Ganze wurde ja, soweit ich weiß, von Reuters, die ja sonst noch als recht vertrauenswürdig gelten, auch noch mal von verschiedenen Quellen belegt, dass da wohl definitiv sowas in die Richtung abgelaufen ist und dass selbst OpenAI nicht genau wusste, was da gerade passiert.
Ja, bin ich voll bei dir. Also ich glaube auch, dass das so oder ähnlich abgelaufen ist, wie es geschrieben wurde. Und dann hat man sich aber sicher bei OpenAI überlegt, ja, das vermarkten wir doch jetzt mal, oder? Zu unseren Gunsten, so wie das schon oft geschehen ist. Und du hast gerade schon erwähnt, oder? Der Börsengang steht bevor. Und ja, das macht sich dann natürlich super. Und solche Geschichten von OpenAI, die haben wir ja in der Vergangenheit schon des Öfteren gehört. So, oh weh, die AI und wie stark sind denn unsere Modelle? Und kauft die bloß nicht, sonst geht die Welt unter und ihr dürft das nicht. Und, ne? Und ja, klar, worauf sich die Leute dann stürzen.
Also ja, Marketing haben die raus, ja.
Ja. Und heute kam dann jetzt noch diese Singularitätssache hinterher. Jetzt sind wir dann, was weiß ich, eine Woche später sind wir dann wieder einen Schritt weiter bei der, General AI oder so, die jetzt schlauer ist als die Menschheit zusammen und nicht mehr kontrollierbar ist. Und ja, geht für mich halt auch wieder ganz klar in die Marketingrichtung. Und dass sie das jetzt so kurz nach der anderen Sache bringen, bestärkt mich eigentlich in meiner Meinung, dass hier ein realer Vorgang mit viel Marketing kombiniert wurde.
Auf jeden Fall.
Ja. Genau, also jetzt reden wir schon über das Hauptthema, was diese Folge bestimmen wird. Aber wir haben noch ganz kurz Hausmitteilungen. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, dass am letzten Freitag der 5000. Artikel bei GNU Linux geschrieben wurde, und zwar von der Claudia. Und darauf sind wir stolz und deshalb haben wir der Claudia für diesen 5000. Artikel einen Nitro-Key geschenkt. Und unser Dank gilt auch den ganzen anderen Autoren, die Beiträge für diesen spontanen Wettbewerb eingereicht haben. Da gab es einige und das hallt auch in dieser Woche noch nach. Und eure Artikel werden selbstverständlich publiziert, weil wir freuen uns immer über neue Autorinnen und Autoren, weil dadurch unser Spektrum erweitert und die Teilhabe der Community gestärkt wird. Also herzlichen Dank, dass ihr so positiv reagiert habt auf diesen spontanen Einfall, kurzfristig da einen Wettbewerb zu machen. Ja, und damit sind wir bei den Themen. Und bei der Themenauswahl für diesen Podcast ist es ja gar nicht so einfach, weil wir haben ja da so unsere Nachrichtenkanäle, die wir jeden Tag abgrasen und gucken, was ist denn interessant für die Community, worüber kann man denn schreiben. Und gefühlt ist es ja so, dass die Berichte von KI-Artikeln dominiert werden. Also ich habe so den Eindruck, dass jede zweite Meldung mit KI zu tun hat. Und wir wollen in dieser Folge nicht nur über KI reden. Und deshalb habe ich versucht, mal so ein bisschen das Ganze zusammenzufassen und einen Überblick zu geben. Und zwar habe ich mir gedacht, ich unterteile das mal so in den wirtschaftlichen Teil und schaue dann ein bisschen auf Arbeitsmarkt und Ausbildung. Und dann können wir noch kurz über Antworten statt Suchergebnisse reden. Ja, und wenn wir dann die Stunde nicht voll haben, haben wir noch ein paar andere Themen, die dann zum Glück nichts mit KI zu tun haben. Also, ich fange mal an mit den wirtschaftlichen Aspekten. Also man liest das ja immer wieder, viele Ökonomen erwarten ein Platzen der KI-Blase. Manche sagen auch, das wird nicht geschehen. Man könnte auch sagen, ja, das ist der übliche Hype-Cycle. Also erst wird alles hochgejazzt, dann fällt man in das Tal der Trauer und dann richtet sich die Technologie auf einem Plateau ein. Ne, das ist so dieser, ich weiß nicht, ob der von Gartner kommt oder von wem. Ja, aber was wir seit einiger Zeit sehen, ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, ich habe es hier Investitionskreislauf genannt, man könnte es aber auch rechte Tasche, linke Tasche stecken, also da sind relativ wenige Marktteilnehmer, halt so diese großen US-KI-Firmen oder Hyperscaler, auf der anderen Seite aber die Hardware-Lieferanten oder die Leute, die Rechenzentren bauen, also insbesondere ist da natürlich Nvidia zu nennen. Und da gab es neulich einen schönen Artikel über die versteckten Schulden bei den Hyperscalern. Also das bedeutet, diese ganzen Investitionen, die da getätigt werden von Microsoft, Oracle, Meta und so weiter, die tauchen noch nicht in den Bilanzen auf. Oder? Das sind laufende Projekte, wo investiert wird in Projekte. Und da hat... ich weiß jetzt nicht mehr genau, steht in Quellen bei uns unten in den Shownotes. Diese versteckten Schulden haben sich da mittlerweile auf einen Betrag von 1,65 Billionen Dollar summiert. Und da stellt sich halt so ein bisschen die Frage, ja, kann man das alles wieder reinholen durch Verkäufe oder nicht? Hast du da eine Meinung? Denkst du, dass der Markt überreizt ist und dass sich kein Geschäftsmodell daraus ergeben wird?
Also ich glaube schon, dass sich ein Geschäftsmodell daraus entwickelt, aber ich würde nicht sagen in dem Umfang. Also das ist ja schon, ist ja jetzt auch nur bei den US-Firmen. Also ich sage mal so, andere Länder investieren auch noch zig Milliarden da rein. Das ist ja alles Geld, was irgendeiner muss es am Ende des Tages bezahlen. Ne? Mhm.
Ja, also ich
denke... das wird, glaube ich, eng. Ja.
Ich denke, dass so... generative Modelle, also die üblichen LLM-Chatbots, dass es zumindest bisher kein Geschäftsmodell ist, weil sie kosten einfach mehr, als sie einbringen. Zurzeit muss man sagen, obwohl ja die Tokenpreise stark steigen. Und dann haben wir noch gar nicht eingepreist, was das Ganze, die ganzen Rechenzentren an Strom und Wasser brauchen. Was sicher klar ist, dass die Schaufelverkäufer in diesem Goldrausch, also Nvidia, davon natürlich profitieren.
Das, ja, genau. Ja, ich glaube, man muss da noch mal ein bisschen unterscheiden mit den Tokenpreisen. Diese Abos, die man sich da irgendwo klicken kann, wie bei ChatGPT oder Anthropic oder so, wo man da 20, 30 Euro im Monat bezahlt, die sind natürlich stark subventioniert. Also das Abo müsste wahrscheinlich Tausende von Euro kosten oder so im Monat. Diese Tokenpreise ist ja nochmal was anderes. Das läuft ja meist, wenn man diese API-Schnittstellen nutzt, wo dann nach dem realen Nutzen auch abgerechnet wird. Mhm. Die sind zuletzt stark gestiegen, diese normalen Abo-Modelle über so ein Chatfenster oder so, die sind, glaube ich, mittlerweile immer noch gleich geblieben.
Ja, das ist gut, dass du das erwähnst, weil das habe ich nicht kapiert. Was ist genau der Unterschied zwischen diesen, du sagst, normalen Abo-Modellen und API-Zugriff und Abrechnung über Input- und Output-Token?
So gesehen, ja, man verbraucht immer diese Token. So, das ist so, ich meine, die kleinste Einheit, wie man so ein, ja, wie man den Verbrauch von so einem KI-Modell messen kann.
Ja, das meinte ich gar nicht. Ich glaube, was ein Token ist, ist jedem klar. Wem es nicht klar ist, es ist eine Silbe. Also wenn ihr was promptet, dann wird euer Text, den er schreibt, der wird in, ich sag's mal ganz vereinfacht, in Silben zerlegt. Die gehen dann in das Modell rein, das wird abgerechnet, also diese Input-Tokens haben einen eigenen Preis und dann passieren viele Dinge in der Mitte. Das ist insbesondere relevant, wenn man Agenten einsetzt. Da werden dann nämlich viele weitere Tokens in der Verarbeitung generiert und dann gibt es zum Schluss dann die Antwort, die ihr bekommt oder die Antworten. Das sind die Output-Tokens und die werden dann nochmal mit einem anderen Preis berechnet. Genau. Aber wenn ich jetzt so ein Abo-Modell habe, dann stehen mir doch auch nur eine gewisse Anzahl von Token zur Verfügung, oder nicht?
Das ja, aber das ist in der Regel wesentlich mehr, was du da verbrauchen kannst, als wenn du die gleiche Summe, die du für das Abo-Modell bezahlst, über die API-Schnittstelle direkt abrechnen würdest.
Okay.
Also wie bei, ich sag mal, Netflix oder so, da kann man ganz viele Serien schauen für die 20 Euro im Monat. Aber würde man die reellen Kosten gegenrechnen, dann müsste der Preis viel höher sein.
Ja, genau. Ja, und dann gibt es ja noch die offenen Modelle, also die werden in der Regel Open-Weight-Modelle, also offene Gewichte genannt, die man je nachdem, was man für eine Hardware hat, auch lokal laufen lassen kann. Und es gibt neben diesen generischen Chatbots, also diesen LLMs, gibt es natürlich auch spezialisierte Modelle, die auf bestimmte Aufgaben trainiert sind. Also mir fallen da so Bereiche ein wie Medizin, Technik, Jura, wissenschaftliche Aufgaben, also nicht so allgemeine Dinge, mit denen man über Gott und die Welt reden kann, sondern die auf bestimmte Fachgebiete trainiert sind. Und ich denke, dass damit Europa auch eine Chance hat, weil dafür in der Regel keine riesigen Rechenzentren benötigt werden. Hast du Hardware zu Hause, auf dem du ein kleineres Modell laufen lassen kannst?
Zu Hause nicht. Im Büro haben wir KI-Hardware stehen. Und zum Testen meist diese von Nvidia, diese DGX Sparks, diese kleinen Mini-PCs davon. Und ist schon erstaunlich, was darüber läuft. Also klappt ganz gut. Ja, aber ich denke auch, diese spezialisierten Modelle sind die, ja, wir sind nachher vermutlich sogar das Geschäftsmodell, was sich daraus entwickeln kann. Weil das sind ja dann auch Nutzen, wo jemand bereit ist, okay, da habe ich auch einen Mehrwert und bezahle dafür Geld.
Ja. Ja, und wir haben vorhin über die 1,65 Billionen Dollar an Investitionen dieser US-KI-Firmen gesprochen. Und dann gibt es ja noch eine andere Sache, die im Moment im Aufwind ist, und das sind halt die chinesischen Modelle. Da gibt es jetzt die zwei Top-Modelle aus China, das ist Kimi K3 oder Qwen 37 Max. Und die stehen den führenden US-Frontier-Modellen, also da würde ich mal sagen, das ist ChatGPT 5.6 Sol oder Claude Opus 5, in der Leistungsfähigkeit nur noch wenige Monate nach. Also man redet so von 7-8 Monaten, die hinterher sind. Was bei diesen Top-Modellen aus China auch interessant ist, ist, dass die unter freien Lizenzen stehen. Also das eine unter MIT-Lizenz, das andere unter einer Apache-Lizenz. Und wie gesagt, es sind Open-Weight-Modelle. Also man kann in die Modellkonfiguration, in die Gewichtungen reinschauen. Und ich habe auch gelesen, dass die Tokenpreise der China-Modelle ungefähr bei der Hälfte der US-Tokenpreise liegen.
Ja. Ja, und man kann sie selber betreiben, ne, auf eigene Hardware.
Ja, gut, also die großen die sicher hat. Nicht, ne? Aber gut, es gibt natürlich auch kleinere davon.
Ja.
Ja, das war so, was uns da eingefallen ist zur wirtschaftlichen Situation. Dann habe ich aber noch was zum Thema Arbeitsmarkt und Lehre. Da ist mir aufgefallen, es gab eine Zeit lang, also das ist auch erst ein Monat oder zwei her, war so Token-Maxing, die Maxime. Also du wurdest im Grunde genommen in deinem Unternehmen angehalten, doch jetzt möglichst viel mit KI zu machen und möglichst viele Token zu verbrennen. Und die Zeiten sind jetzt eigentlich vorbei. Also man ist jetzt auf Value-Maxing umgestiegen. Also das heißt, durch die steigenden Tokenpreise ist es nun geschickter Einsatz und die Kombination der am besten geeigneten Modelle herauszufinden. Ja, also du powerst nicht wie es blöde da Tokens weg, sondern guckst, welche Modelle eignen sich für welche Einsatzzwecke am besten und versuchst eben aus einem gegebenen Tokenbudget das Beste rauszuholen für die Aufgabe, die du lösen willst.
Hat dann doch einer gemerkt, dass es teuer wird, ne?
Ja. Gut, und dann habe ich jetzt noch was Längeres. Das ist ein Feddy-Post vom Professor Dr. Andreas Bulling von der Universität Stuttgart. Dieser Post, den könnte man zusammenfassen unter die Welle der Inkompetenz. Und ich habe das gekürzt, damit es nicht zu lang wird, aber ich fand das jetzt so interessant, dass ich euch das gerne vorlesen möchte. Also zum Thema Welle der Inkompetenz schreibt dieser Professor Bulling Folgendes. Da rollt eine riesige Welle auf uns zu, eine Welle ungeahnten Ausmaßes und mit verheerenden Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft, die Welle der Inkompetenz. Bei uns an der Uni sind vorlesungsbegleitende Übungen, Fachpraktika und Seminare effektiv tot. Ob Programmieraufgaben, Übungsblätter oder Textarbeit, der Anteil an KI-generierten Abgaben liegt zwischen 90% und 100%. Studis lassen ganze Bachelor- und Masterarbeiten von KI erstellen. Code und Ausarbeitung sowieso, aber auch inklusive der ebenfalls notwendigen Vortragsfolien. Wir hatten den ersten Studi, der im persönlichen Betreuungsgespräch, also keine Prüfung, nicht mal mehr selbst geantwortet hat. Er hat währenddessen ChatGPT offen und hat unsere Fragen einfach weitergereicht und uns die Antworten vorgelesen, ohne Scham. Stellt man diesen Studis nur eine Nachfrage, zum Beispiel zu ihrem Code, bekommt man keine Antwort, keine Ahnung. Wir bilden insofern gerade eine Generation von Studis aus, die keine Kompetenz hat und nichts genuin kann. Das heißt, keine auf Wissen und Verständnis basierte Expertise, außer eine KI bedienen zu können. Die ersten dieser Studis gehen jetzt in den Arbeitsmarkt. Der oben genannte mit ChatGPT ist anscheinend bei der Deutschen Bank untergekommen. Die Leute arbeiten dort vermutlich genauso weiter, werden irgendwann auch Chef oder Chefin. Erwartend von ihren Mitarbeitern dann aber auch nichts anderes. Nur für eine Gruppe von Leuten nicht, nämlich die, die jetzt diesem Trend entgegengehen und es schaffen, sich wirklich selbst Dinge zu erarbeiten, zu verstehen und zu durchdenken und auf dieser Basis auch Neues zu erschaffen. Diese Leute werden in nicht allzu ferner Zukunft hart umworben werden, sich jeden Job aussuchen können und sehr gut bezahlt werden. Alle anderen, befürchte ich, werden mit ihrer selbstgewählten Inkompetenz in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, wenn KI keine ausgeklügelten Prompts mehr braucht. Ende Zitat. Ja, harter Tobak, oder Lukas?
Ja. Wo kann ich unterschreiben?
Also wenn man das Denken völlig abgibt, dann geht man eine Wette ein, die man, ich weiß nicht, ob man die gewinnen kann.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Okay, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr speziell zu dieser Aussage von dem Professor Bulling meint. Ja, weiter geht's. Thema heißt KI-Antworten statt Suchergebnisse. Merken wir ja alle, oder? Wer eine Suchmaschine benutzt, bekommt, wenn er es nicht aktiv abstellt, häufig als erstes mal eine KI-Zusammenfassung vorgelesen. Und was ist das Resultat? Also eine Antwort statt Ergebnislisten führt natürlich zu massiv weniger Klicks auf die Originalseiten, von denen die Inhalte gestohlen wurden. Und das führt halt zu Einnahmeverlusten bei werbefinanzierten Inhaltsanbietern. Also nicht nur bei werbefinanzierten Inhaltsanbietern. Also ich sag mal, alles, was auf GNU/Linux an Artikeln geschrieben wurde, ist natürlich auch schon längst in die KI-Modelle eingeflossen. Wir leiden da finanziell nicht drunter, weil bei uns zahlt ja niemand für etwas. Und ja, bei den werbefinanzierten Inhalten führt das dann vermutlich zu Einsparmaßnahmen bei den Anbietern. Da gibt es halt eine Möglichkeit, dass man seine Inhalte durch KI erstellen lässt. Das füttert dann wiederum die KI-Modelle, was zu noch mehr KI-Slop führt. Ja, und damit ist dieser Kreislauf der Inzucht, wird dann weiter angeheizt. Tun dir die werbefinanzierten Inhaltsanbieter leid, Lukas?
Auf der einen Seite ja, weil da natürlich auch immer Arbeitsplätze und sowas alles dranhängen. Aber ja, es ist halt, glaube ich, ein Thema, was einfach nicht mehr weggehen wird. Und da wird man sich arrangieren mit müssen und muss, denke ich, mit der Zeit gehen und die Geschäftsmodelle anpassen. Weil ich glaube, nach wie vor für gute Inhalte sind Leute auch irgendwann bereit, diese Seiten manuell aufzurufen und die Artikel komplett zu lesen. Weil die KI nimmt ja nur eine Zusammenfassung aus allem Möglichen, was sie so finden konnte. Aber oft möchte man ja auch genau die Meinung von dem Autor, dessen Inhalte man gerne liest, lesen. Deswegen, ich denke, die Geschäftsmodelle müssen sich einfach anpassen.
Ja, also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Und ja, ich denke auch, es gibt werbefinanzierte Inhaltsanbieter und ich sage jetzt mal Influencer, um die ist es dann vielleicht nicht so schade. Aber es gibt halt auch Anbieter mit Qualitätsinhalten und wenn die dann verschwinden, dann ist dann auch die Frage, wo soll dann, wie soll die KI die nächste Runde drehen? Oder wo soll sie die neuen Inhalte herbekommen?
Ja gut, aber dann werden die Ergebnisse von der KI wieder schlechter und die Leute suchen sich wieder andere Wege, die Infos zu lesen.
Ah, du meinst, das ist so eine Sinuskurve, ein genau. Auf und Ab. Ja, das ist ein guter Gedanke. Ja.
Hoffen wir mal.
Ja, hoffen wir mal. So, jetzt haben wir euch hier zugeballert mit KI-Sachen. Jetzt kommen wir endlich mal zu anderen Dingen. Lukas, wirst du demnächst mit dem digitalen Euro bezahlen?
Ich hoffe. Und zwar, es gibt ab 2027 sollen so die ersten Tests mit den Banken zusammen und Händlern ausgewählten Staaten, wo dieser digitale Euro genutzt werden kann. Und da ist jetzt so eine Liste rausgekommen mit den ersten 30 Banken. Sind auch einige aus Deutschland dabei. Also werden wir hoffentlich zu den ersten gehören, die es testen können. Und ich verspreche mir davon so ein bisschen, dass das bessere Vero wird, weil das ist irgendwie so ein, aus meiner Sicht, so ein halbgares Produkt, was da rausgekommen ist, wo der digitale Euro natürlich viel wieder gut machen könnte.
Ja, und als Schweizer bin ich dann halt mal gespannt, ob es den digitalen Euro, den digitalen Franken, dann auch in der Schweiz geben wird. Ich habe da so meine Bedenken. Ich habe ja schon oft erzählt, also in der Schweiz hat das Schweizer Vero, also Twint, was es seit 9 Jahren gibt, halt einen riesigen Marktanteil. Es gibt im Grunde genommen keinen Laden, keinen Kiosk, wo du nicht dein Kaugummi mit Twint bezahlen kannst. Also das ist das, was sich Vero vermutlich auch für den Europaraum erhofft, oder dass man da in alle Läden eindringen kann, sei es physisch, aber auch online. Und da hat Vero dann vermutlich, was sagst du, 2027?
Ja, ein bisschen. Nee, Vero ist erstmal unabhängig. Oder meinst du, was sie für einen Marktvorteil haben?
Ich meine den
haben,
Vorsprung, den zeitlichen Vorsprung, meine ich. Ist nicht viel, ja.
2027 starten ja die Tests. Ah, ja. Ich glaube, Marktstart oder so ist 2029 oder 2030 angedacht. Mhm. Also hat Vero schon dann ein paar Jahre Vorsprung.
Ja, ist interessant. Aber im Rahmen oder unter dem Gedanken der digitalen Unabhängigkeit von Europa, ja, ist das sicher wünschenswert, egal welche Lösung sich da durchsetzt. Ja. Vielleicht gibt es ja auch mehrere Sachen, die sich parallel entwickeln und man kann entweder das eine oder das andere wählen. Ja, ist ja eigentlich immer noch besser, als wenn man jetzt von Mastercard, Diners, Visa oder sonst was weiterhin abhängig bleibt. Und
vielleicht kommt ja auch irgendwann eine Schnittstelle oder so, weil ich glaube, es ist nicht sinnvoll, beides parallel zu betreiben, wenn das die gleichen Ziele erreichen soll. Ne?
Ja, also interessante Sache. Also ich hoffe ja immer noch auf Knut Thaler. Aber die haben halt die viel kürzeren Spieße als die anderen. Aber vielleicht ist das ja auch so eine Nischensache, die sich langsam aber stetig weiterentwickelt. Jo, dann nächstes Thema lautet, wie informiert ihr euch? Also bei mir ist es so, ich habe ungefähr so 30 Feeds in meinem RSS-Reader, das ist Nextcloud News, abonniert, um so die freie Tech-Bubble zu verfolgen und um Ideen für neue Artikel zu finden. Außerdem höre ich auch ungefähr 30 Podcasts regelmäßig, die zu meiner Meinungsbildung beitragen. So Videos schaue ich eher selten, auch schon mal, aber es ist jetzt nicht so mein Format. Oft dauert mir das dann zu lange, bis die dann zur Sache kommen. Und alle paar Wochen kaufe ich mir auch tatsächlich noch eine Zeitung, nämlich die Zeit in ihrem sehr unhandlichen Papierformat. Ja, das ist dann mehr so aus nostalgischen Gründen oder sonntags im Sessel sitzen und die Zeit lesen. Und da geht es dann auch mehr so um hintergründige Artikel, weil wer die Zeit kennt, das sind dann Sachen, wo man dann doch eine gewisse Aufmerksamkeit reinstecken darf, um die Hintergründe dann auch wirklich aufzunehmen. Und aktuell überlege ich mir wieder die Republik.ch zu abonnieren. Die hatte ich schon mal ein, zwei Jahre abonniert. Das ist ein Schweizer Journal, ja, die freien Journalismus unterstützen. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal Beiträge, auch über die Schweiz hinaus. Kennt man, glaube ich, die Republik. Auch in Deutschland vielleicht.
Ja, habe ich schon mal gehört.
Ja. Wie ist das bei dir, Lukas? Was sind so deine, also, oder machen wir mal die Sache anders auf. In der heutigen Zeit mit Fake News und allem Möglichen ist es ja gar nicht so einfach, die eigenen Quellen, aus denen man Informationen bezieht, zusammenzustellen. Wie machst du das?
Ich habe eigentlich alles in Lesezeichen sortiert, also gar kein RSS-Reader. Und die meisten Seiten sind einmal die öffentlich-rechtlichen hier in Deutschland. Die sind natürlich, was Technikthemen betrifft, nicht so der Knaller, muss man sagen. Da habe ich eigentlich so diese paar großen Tech-Seiten wie Golem, Heise, sowas in die Richtung. Mhm. Aber sonst, Zeitung habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gekauft.
Ja, und wie sieht's aus mit Videos, YouTube oder so?
Zu bestimmten Themen, ja. Also nicht als Nachrichtenquelle so gesehen, dass ich wissen will, was passiert gerade in der Welt, sondern eher so als, ja, wie nennt man das, Webinar-Ersatz so gesehen, dass wenn es bestimmte Themen sind, die mich interessieren, wo ich tiefer drin einsteigen möchte, dass ich mir dazu dann Videos anschaue, das ja. Mhm. Weil ich finde die oft sehr, wenn es gute Videos sind, sind die sehr tiefgehend. Man sieht auch direkt, was passiert gerade und kann da ein bisschen mehr raus ableiten, finde ich oft. Mhm.
Ja, das mache ich auch. Also da gibt es wirklich teilweise gute Sachen. Dr. Watson kann ich zum Beispiel empfehlen. Kennst du?
Ja.
Ja, ja, der macht schöne Sachen und ja, da gibt es einiges in dem Bereich. Ja doch, das gucke ich mir auch an. Ja, wie gesagt, klassische Zeitung. Gut, man kann natürlich auch eine klassische Zeitung online lesen, wer da kein Papier verbraten will und das zu umständlich findet. Ja, also mir wäre jetzt so nur die öffentlich-rechtlichen Medien, also was weiß ich, ZDF, Tagesschau, solche Sachen, das wäre mir ein bisschen zu kurz, was man da bekommt. Und deshalb wäre jetzt meine Empfehlung, auch damit solche Verlage nicht aussterben, sucht euch da eine möglichst unabhängige Zeitung aus, also die. Ja, die Zeit ist vermutlich ein guter Tipp und die kann man ja auch prima online lesen und abonnieren. Ja, dann sind wir fast durch. Wir hätten jetzt noch zwei Themen, aber langsam wird mein Mund trocken. Ich überlege, ob wir an der Stelle, ja, wir sind schon bei 35 Minuten, den Sack zumachen. Was meinst du, Lukas? Reicht es für heute?
Ich glaube schon. Dann behalten wir die Themen im Hinterkopf für die nächste Folge.
Genau, also alles, was übrig bleibt, und das ist meistens bei diesen gemischtwaren Folgen der Fall, da bleibt immer was übrig, das schieben wir dann auf eine der nächsten Folgen. Ja, dann würde ich sagen, war das Captain It's Wednesday Folge 189. Ihr wisst, euer Feedback zählt. Schreibt gerne in die Kommentare zu dieser Podcast-Folge oder schreibt uns über Matrix, Mastodon oder per E-Mail. Nehmt bitte aktiv an der Community teil. Ihr könnt Artikel schreiben, Themen diskutieren oder selbst beim Podcast mitmachen. Bei GNU/Linux.ch wird eure Stimme nicht nur gelesen, sondern auch gehört. Dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Hoffentlich wird es nicht so heiß wie angekündigt. Und in der nächsten Woche werde ich mit der Leo reden. Und oh Gott, da geht es dann auch schon wieder um KI, aber um einen ganz speziellen Aspekt. Es geht nämlich um den Kunstbereich. Ja, wenn euch das gefällt, dann hört doch gerne nächste Woche wieder zu. Ja, dann wünschen wir euch eine gute Zeit, schöne Restwoche. Danke dir, Lukas.
Ja, gerne und einen schönen Abend noch, würde ich sagen.
Ja, tschüss.
Tschüss.